Der Stern und die Sterndeuter ist das Thema, so das passt auch ein wenig in diese Arbeit, die wir machen, und ich finde das sehr spannend, das praktisch so auch anzugehen. Ich freue mich auch darüber, bei euch einmal wieder zu sein, ganz spontan, das passt auch gerade. Und erstmal Alexander angefragt von dem Frank, und dann sagt Alexander, ich habe schon so viele Weihnachtspredigen gehabt, ich habe nichts mehr in der Tasche, was neu ist für euch. Und dann hat er gesagt, Martin, kannst du nicht gehen? Also, na, dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Stern, die Sterndeuter, wir haben so manche vielleicht Sternstunden. Das sind Stunden, wo vielleicht alles klappt, wo alles gut ist, wo wir merken, ja, es ist gut so. Nun, so eine Sternstunde, das suchen wir vielleicht auch mit Weihnachten, schön gemütlich, dass wir mit der Familie zusammen sind, dass wir eine gute Stimmung haben, dass wir vielleicht auch unseren Herzen erheben können zu dem Herrn. Wunderbar. Doch jede Sternstunde geht zu Ende und dann kommen wir auf den Teppich und dann müssen wir feststellen, es fehlt uns so viel. Nun, Stern ist etwas, das in der Bibel vielfach vorkommt, in unterschiedlichen Umständen. Häufig wurden die Sterne auch als Engel bezeichnet. Aber in dieser Geschichte, gerade gelesen, ging es um einen wirklichen Stern, der offensichtlich im Osten aufgegangen war. Und ein Stern, der von Sterndeutern nur erkannt werden konnte als etwas Besonderes, denn man muss schon jede Nacht in die Sterne schauen, um zu sehen, dass es bestimmte Veränderungen gibt. Da muss man geübt sein. Das kann also nicht jeder sehen. Denn das, was da geschehen ist, war von den Sterndeuter, von den Magier oder Könige, wie sie genannt werden, gesagt. Nun, Stern wird auch in der Offenbarung 22, Vers 6, ganz am Ende der Bibel nochmal erwähnt, sagt Jesus, bin der glänzende Morgenstern. Ich bin. Nun, da geht es hin. Das ist das Letztendliche. Und das ist soweit noch nicht offenbar. Wir haben es mit Offenbarungen zu tun und es ging eine Offenbarung an Sterndeuter im Osten. Diese Sterndeuter haben den Stern des geborenen Königs der Juden gesehen. Es war diese Ereignisse, gerade Beschreibung, als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war. Er war so geboren und er war schon auch vielleicht auch etwas älter. Es war nicht unmittelbar nach der Geburt. Wir befinden uns an einem anderen Ort, in einem Haus und nicht mehr in einem Stall oder in einer Höhle oder sowas. Da kamen Weise oder Sterndeuter, Magier, vom Morgenland nach Jerusalem. Morgenland heißt eben vom Osten her, dann da ging die Sonne am Morgen auf. Da sprachen sie, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wo ist der? Der war schon geboren. Und niemand hat es mitbekommen. Der König der Juden, und die Juden wussten es selbst nicht. Das hat natürlich eine enorme Aufregung gegeben. Denn, sagten sie, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Ihr nicht, wir. Nun, diesen Stern stand im Morgenland, aber wie es eigentlich so ist, wenn es um Sternzeichen geht, dann ist eine Distanz ja auch nicht so relevant. Dann hätte man ihn hier auch sehen können, aber in Israel gab es keinen Sterndeuter. Diese Sterndeuter konnten es deuten. Ich sage, das ist der Stern. Aber natürlich war auch etwas da, was an dem vorabgegangen war. Es war ja schon eine Offenbarung geschehen und an ihnen in Generationen davor verkündigt worden. Und das ist etwas, was wir in dem Buch Daniel lesen. Und da will ich jetzt etwas mehr darauf eingehen. Diese Sterndeuter waren gekommen, um ihm, den König der Juden, geboren als Kind in dieser Welt, zu huldigen. Diese Sterndeuter aus dem Morgenland, Babylon. Denn da ist bei Daniel beschrieben, dass es solche gab. Und ich möchte in Daniel 2 diese Geschichte einmal ein wenig durchgehen und das zum Thema machen und schauen, was also die Vorbedingungen waren von dem, dass die Sterndeuter diesen Stern so haben sehen können. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Wir leben etwa 500 Jahre vor Christus jetzt, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Nebukadnezar, der mächtigste König der damaligen Zeit, des größten Reiches dieser Welt, und der war derjenige, der nun durch einen Traum beunruhigt war. Der König befahl, dass man die Wahrsagerpriester, die Beschwörer, die Zauberer und Sterndeuter rufen sollte. Also eine ganze Liga von Menschen, die sich mit Zukunftsprophetien beschäftigte und die also vielleicht nun aufhelfen könnten mit diesem Traum. Aber der König sagte, sie sollen auch den Traum mitteilen. Den hat er nicht gesagt. Da kamen sie und traten vor den König, und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Nun, Prophet Jeremia sagt, Jeremia 23, 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Spricht der Herr. Das heißt, ein Traum kann tatsächlich etwas von Gott Gegebenes sein, aber das Wort Gottes da selbst ist um ein vieles höher. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist höher als alle anderen Offenbarungen. Und so müssen wir auch diese Sache einordnen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch: König, lebe ewig. Fängt ein Abschnitt, die Bibel in Aramäisch geschrieben, an. Sage deinen Knechten den Traum. Dann wollen wir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern: Die Sache ist vor mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Das konnte er sagen. Der war der größte Machthaber, Diktator der Menschheitsgeschichte, können wir sagen. Ein Wort und so war zu Ende. Und solche gibt es auch heute, hier und dort, und hat es auch immer gegeben, die durch ein Wort bestimmen konnten, ob jemand lebt oder stirbt. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, sagt er, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung gut. Sie antworten zum zweiten Mal und sagten: Der König sage seinen Knechten den Traum, denn dann tun wir die Deutung gut. Naja, hat der König gedacht, wenn es da um Leben und Tod geht, dann findet man schon eine Deutung. Dann kann man irgendetwas sagen, aber nun wollte der König absolut sicher sein, dass diese Deutung eben nicht eine menschliche Deutelei ist. Das ist leicht gemacht. Der König antwortete und sprach: Ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten: Die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Ja, sie standen doch eigentlich in Kontakt mit den Göttern. Und der König konnte zu Recht davon ausgehen, dass sie doch auch Informationen von den Göttern herbeiholen konnten. Aber nun sagen sie auf einmal, dass diesen Göttern hier keine Wohnung haben und dass sie offensichtlich keinen Zugang hatten. Also war das irgendwie peinlich, was sie da von sich gaben. Denn sie hätten es eigentlich von den Göttern herholen können. Aber nun war es aus mit der Möglichkeit. Nun, die Sache ist natürlich hier eine ganz wichtige, mal gucken, wo bin ich, dass wir in der Sache selbst es folgendermaßen tun, dass der König natürlich sehr zornig wurde, und er grimmte und er befahl alle Weisen von Babel, von Bab-Elon, so ist eigentlich das Wort dahinter, umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden, die Sterndeuter. Punkt. War nichts mehr zu machen. Das Wort war gesprochen. Wie es mit den heutigen Machthabern. Werden sie auch so zornig? Nun, wenn man Macht hat und es geht nicht nach dem Willen, die man sich so vorgenommen hat, dann wird man zornig. Heute sind es manche Schwerreiche, die diese Welt bestimmen können durch ihre wirtschaftliche Macht. Einer der allerreichsten, ja wahrscheinlich der allerreichste, ist Elon Musk. Ja, wenn wir von Bab Elon sprechen, eine gewisse Wortspiel in die Sache. Nun, in diesem Spiegelartikel hieß es, dass wenn es Elon Musk nicht nach dem Sinn ist, wird er sehr zornig. Flippt er bald aus. Und er kriegt geregelt, was er will. Er ist ein globaler Wirtschaft-Popstar. Er will revolutionär des Elektroautos sowie Raketenbauer mit Mars-Ambitionen. Er gilt als beratungsresistent. Er hat um Tesla einen Kult geschaffen, der religiöse Züge trägt. So wurde dann auch hier in der Nähe von Berlin diese Gigafactory gebaut. Und da ging er einfach los. Obwohl es im Wasserschutzgebiet war, hat er es einfach angefangen zu bauen. Zunächst ohne behördliche Genehmigung. Aber da setzt man sich drüber hinweg, denn mit Knete kriegt man alles geregelt. Und so ist es ja auch gegangen. Das Ding ist durchgegangen. In aller Hochmut, in aller Macht greift man durch. Dieser antichristliche Hochmut wurde auch schon in Psalm 73 beschrieben, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, schreibt der Psalmist. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Deshalb umgibt sie Hochmut. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. So auch ein ganz bekannt gewordener Referent, Yuval Noah Harari, ein Israeli, der in höchsten Gremien eingeladen wird und dort Vorträge hält. Und sag mal, was er sagt. Jetzt erhalten wir die Macht, Leben zu erschaffen, genau wie Gott. Und in gewisser Weise gehen wir sogar über den biblischen Gott hinaus. Das Einzige, was Gott erschaffen konnte, sind organische Wesen. Das heißt Fleisch und Blut, das vergeht ja alles. Aber wir versuchen jetzt, anorganische Wesen zu erschaffen. Cyborgs, künstliche Intelligenz und so weiter. Cyborgs, das sind halb Mensch, halb Maschine. Ja, und das ist ja nicht organisch, das ist anorganisch, das heißt, das ist mit Metall gemacht, das hält sich ja viel länger wie Fleisch und Blut. So sagt er, über dem Gott der Bibel. So hat ja Daniel 7 schon dieses Schrecken des Antichrist beschrieben. Da war dieses schreckenerregende Tier mit 10 Hörnern und zwischen ihnen stieg ein anderes kleines Horn empor. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund. Also sah aus wie ein Mensch. Dieser Mund aber redete große Worte. hob sich. Und das sehen wir jetzt immer stärker, dass einzelne Personen es sich herausnehmen und sich über Gott und über alles, was Menschen heißt, erheben. Daniel 2, Vers 13, es erging der Befehl, die Weisen, die Sterndeuter, sollen getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen der Babel zu töten. Das war ihm auch keine angenehme Aufgabe, ganz gewiss, denn diese Kaste hatte ein gewissen Ansehen. Und das einfach auch so mal umzubringen, das war ihm auch nicht leicht. Und Daniel machte ihm einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigen des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seine Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit, damit sie den König, den Gott des Himmels, um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses. Damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen, den Sterndeuter von Babel, umkamen. Er gehört ja auch in diese Klasse, weil er darin berufen worden, kannte sich mit Träumen aus. Nun, da war eine ganz andere Möglichkeit für ihn, der er schon fast neutestamentlich hier auftreten konnte. Denn da hat Paulus 1. Thessalonicher 1,9 gesagt, wie ihr aber von den Götzen zu Gott euch bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Den ähnlichen Zorn, wie über alle Sterndeuter damals, wird eines Tages Gott über allen Gottlosen haben. Und da wird es genauso streng, in genau dieser Art, Tod. Über allen, die nicht glauben. Unglaublich. Aber hier wird gesagt, dass es der Sohn ist, der rettet aus diesem zukünftigen Zorn. Und so erhoffte sich Daniel schon den Kontakt mit diesem Sohn, Jesus Christus, sodass er auch von diesem über den ausgesprochenen Zorn gerettet werden konnte. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Durch Offenbarung, sagt auch Paulus, ist das Geheimnis ihm zu erkennen gegeben worden. Offenbarung, ein ganz anderer Vorgang als das Kanal sein für irgendwelchen anderen Göttern, wie es eben die Sterndeuter und Wahrsager damals praktizierten. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun singt er ein Lob auf diesen herrlichen Gott. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er endet Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Alles auf ihm. Das ist Anbetung. Nicht ich, ich und meine Anbetung, meine Gefühle. Nein, er. So betet eben Daniel Gott an. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Alle Ehre also den Herrn Gott. Deshalb ging Daniel zu Arioch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babylon zu bringen. Er ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen, die Sterndeuter von Babel betrifft, bringe sie nicht um. In Klammern, sie haben noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht nicht diese Generation damals vor 500 Jahren, aber 500 Jahre später wird einer aus ihnen oder drei oder vielleicht sind es noch mehr gewesen. Wir wissen nicht genau, wie viele Weisen danach, wie viele Sterndeuter danach Jerusalem gegangen sind. Sie haben noch eine Aufgabe. Bring sie nicht um. Und weil auch ich mich nicht erheben will, kann ich nur Barmherzigkeit ausüben, weil alle Ehre ihm gehört. Ich bin nicht besser wie sie. Aber Gott hat es mir gegeben, dieses Geheimnis zu erkennen. Führe mich aber vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Ajoch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Das war ihm eine Erleichterung. Wunderbar. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und uns seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können weise Beschwörer, Wahrsager, Priester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Wiederum, auch vor dem König, an allen Orten, ehre den Gott des Himmels. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Visionen deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Nun kommt diese ganze Beschreibung. Es ist nicht unwichtig, jetzt in diesem Zusammenhang das zu sehen, denn das war eine Offenbarung Gottes und das wurde kundgetan an allen Weisen. Denn diese Weisheit, diese Offenbarung, die nun Daniel hat kundgetan durch die Vollmacht Gottes, das ging in allen Kreisen der Sterndeuter und Weisen herum. Sie mussten es wahrnehmen und wahrgenommen haben, denn das war ihre Rettung. Deswegen sind sie am Leben erhalten geblieben. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der, die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Also sagt Daniel, diesen Traum war dir von Gott gegeben. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden. Nicht meine Weisheit. Sondern deshalb, und nun, das ist die Vorgangsweise, wie eben Gott seine Offenbarung uns einprägen will und wo es hinführen soll, dass wir etwas haben, wozu wir die Offenbarung empfangen. Nicht damit es uns hier jetzt gut geht, sondern damit ein Ziel, ein Sinn, eine ganz klare Absicht Gottes uns offenbart wird, wo wir darauf hin leben. Damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Du, König, schautest und siehe, ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Nun, das ist eine Zeichnung oder ein Gemälde von so einer Art von Bild, aber so könnte es in etwa haben ausgesehen. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Werden hier fünf Stufen beschrieben. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, Gabenstein und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermahnte. Also da unten traf also diesen Stein und dann wurde das ganze Bild von unten nach oben aufgerollt. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und so blieb nur diesen Stein, diesen Felsen. Und sie wurde wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort. Es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Nun, hier wird beschrieben eine mächtige Prophetie, die das Ende der Zeiten der Nationen beschrieb. Dabei waren wir gerade am Anfang der Zeiten der Nationen mit Nebukadnezar angekommen, denn er war erster König dieses Zeitalters, denn der war derjenige, der dann Israel eroberte und Israel in Exil führte. Und er war derjenige, die dieses Zeitalter der Nationen einläutete. Nebukadnezar, das goldene Haupt. Nun, wir kennen die Deutung, ich werde die ganze Deutung jetzt nicht durchlesen, aber es geht um das Babylonische Reich und das Medo-Persische Reich, dann das Griechische Reich, dann das Römische Reich und dann kommen wir unten an in diesen Zehen hinein, diese Erde und Eisen vermischt, was in unsere Zeit hineingeht und die Ahnung gegeben wird, dass es irgendwie noch eine zehngeteilte Weltherrschaft geben wird und dass dann irgendwie diesen Stein kommt und das ganze Bild von unten auflöst. Dann werden diesen Zeitalter der Nationen vorüber sein. Der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Diesen Stein also zu einem Riesenberg. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König aussagen. Nun gebt ihr diese Deutung. Eine ganz klare Deutung, wie gesagt, ich werde es überspringen. So steht Daniel vor dem König und mit ihm, wie wenn er oder wenn sie zusammen dieses Bild, was sie alle beide gesehen haben, betrachten. Wie real muss das den Nebukadnezar gewesen sein, wie Daniel dieses Bild beschrieb. Am Ende, nach der Deutung, sagt dann Daniel, ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. So gewiss, als er wusste, Gott hat es ihm offenbart, konnte er das sagen. Nun hat er noch nicht mal die Bestätigung von Nebukadnezar, ja genau das habe ich geträumt. Aber er wusste es einfach. Und er hat offensichtlich gesehen, wie der Nebukadnezar den Kinnladen runterfiel und sagt, stimmt. Nun, es ist zutreffend. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Nicht nur ein Kinnladen, sondern eine ganze Gestalt. Diesen mächtigen König geht zu Boden. Vor ein einfacher Deuter des Traumes. Und er befahl ihm, Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige. Er steht über allen anderen Göttern. Ja, es gibt andere Götter und er steht darüber. Und auch Herr aller Könige, die auf Erden hier sind. Also ist er auch mein Herr. So sagte Nebukadnezar. Und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle weisen Sterndeuter von Babel. Das war die höchste Klasse, die Sterndeuter. Und weil er nun das hatte deuten können, war er über ihnen gesetzt. Und konnte, man könnte sagen, sie schulen, sie beibringen, was Gott in seiner Barmherzigkeit nun offenbart hat. Und gewiss ist diese Weisheit, dieses Wissen, diese Offenbarung Gottes, die durch Nebukadnezar von ihm erkannt und gedeutet, bei diesen Sterndeutern angekommen. und sie wussten es, über die Generationen hinaus. Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego, seine drei Freunde, über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte, aber Daniel blieb am Hof des Königs, weil er dort als oberster Deuter sein bestes Werk tun konnte. Alle, die auch in dieser Klasse der Sterndeuter sein sollten, mussten also über ihn auch die direkte Offenbarung Gottes mitbekommen haben, weil er in dem Zentrum seinen Sitz weiterhin behauptete, da, wo der König selbst wohnte. Was eben die Sterndeuter damals, als sie nach Jerusalem reisten, im Kopf hatten, war ihnen überliefert. Denn wirkliche Weisheiten werden von der einen auf den anderen weitergegeben, Vater auf Sohn und so weiter. Das ist allgemein bekannt. Da, wo es auch magische Religionen gibt, wird diese Magie, diese Kraft von einem auf den anderen übertragen. Aber auch das Wissen. Und diese Sterndeuter hatten also im Kopf, es wird ein König der Juden kommen und er wird alle anderen Könige zermalmen. Und vielleicht hofften sie darauf. Wir haben den Stern gesehen und jetzt geschieht es. Den Römern, denen können wir es auch sehen, nicht so richtig. Auch sie herrschen über uns. Das wäre schön, wenn sie doch auch zermalmt wurden. Und dann können wir das bei uns weitergeben. Diesen König der Juden ist der wahre König. Und dann werden wir mit dem einen wahren König mit dem Boot weitergehen können. Vielleicht ist das, was sie im Kopf hatten. Nochmals, diese Stelle Matthäus 2, als die Weisen, die Sterndeuter vom Morgenland nach Jerusalem kamen, da sprachen sie, wo ist der König Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Nun war diesen Stern eine Offenbarung Gottes. Der hat offensichtlich in den Sternhimmel etwas gesetzt, etwas Besonderes, was sie nicht zu irgendetwas anderem deuten konnten und sagten, das ist der Stern. Und nun war ihr Wissen im Hinterkopf, es muss ein König die Juden geben. Also diese direkte Sicht des Sterns und das Wissen über das Kommen von diesem großen König der Juden kombinierte sich. Und darum kamen sie, um ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Nun, da versammelte der hohen Priester, das heißt diejenigen, die von den Offenbarungen Gottes wussten, die die Schriften kannten und haben dann dieses Bibelzitat gebracht. Durch die Propheten geschrieben, du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ein Hirte, der wird hüten, der wird führen, der wird leiten. Und siehe, der Stern, den die Sterndeuter im Morgenland gesehen hatten, sie hatten ihn dort gesehen und hatten dann irgendwie diesen Stern aus dem Auge verloren, sie hatten ihn nicht mehr gefunden, ging vor ihnen her, bis er kam von und oben über die Stelle stand, wo das Kind war. Auf einmal erschien der Stern wieder. Wieso da erst wieder? Nun auch da mussten sie erst ein Wissen der offenbarten Schrift aus Jerusalem von den Schriftgelehrten hervorholen. Sie bekamen es dort gesagt und dann ließ Gott diesen Stern wieder sehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir wissen, dass diese Sache einfach nicht der normale Stern war. Da sagt Arnold Fruchtenbaum, wie kann es sein, dass ein Stern von Osten nach Westen und dann geht er auf einmal vor ihnen her und so weiter. Solche Sterndingen gibt es gar nicht. Das muss also die Herrlichkeit Gottes gewesen sein, die in den Himmel erschien. Als sie aber den Stern sahen, genau mit dem gleichen Glanz, den sie auch dort im Morgenland gesehen haben, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Freut euch. Wir haben gesungen von der Freude. Wir sollen das auch tun. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern diese Welt. Denn diese Freude gilt unsere ganze Welt. Heute Nachmittag dürfen wir mit ein paar Leuten in Herborn mitten auf dem Marktplatz einfach singen. Das ist eine ganz andere Nummer, wenn man das draußen tut, vor der Welt. Also wenn man in der Gemeinde tut, ist ja auch gemütlich, schön warm und so weiter. Wir machen es auf einem kalten Marktplatz. Aber wir singen dieses heiße Lied. Freut euch, euch Welt. Und wir dürfen da kurz auch die Menschen, die einfach vielleicht zufällig stehen bleiben, diese Freude durch Lieder und durch ein kleines Wort verkünden. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie huldigten ein kleines Kind, weil sie wussten, durch den Stern geführt, das ist der König der Juden. Hin zur Weisung und zur Offenbarung, sagt Jesaja 8, Vers 20. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Und da möchte ich noch mit enden. Entschuldigung, darf ich noch einen Punkt bringen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Diese Weisung ist einerseits etwas, was von direkten Erfahrungen herstammen kann, ist eine direkte Weisung. Und zur Offenbarung, das ist das, was Gott schon kundgetan hat durch die Propheten und deutlich gemacht, das ist eindeutig das Wort. Und die beiden müssen zusammenkommen, auch bei uns. Wir haben die Offenbarung. Wir lesen die Schrift, aber auch das darf durch Weisung persönlicher Art aktuell werden und soll es auch. Die beide kombiniert machen, dass wir Zeugen sein können und bezeugen nicht nur, dass das die Wahrheit ist, was in der Schrift steht, sondern auch, dass das sich in uns ereignet hat durch bestimmte Dinge, wo es deutlich war, das kann nur Gott. Sucht auch nach solchen Dingen. Aber die beide nun zusammen wollen es bewirken, dass die Morgenröte gesehen werden können. Ein weiterdeutender Sterndeuter war ein ganz schräge Gestalt im Alten Testament. Auch einer, der wahrscheinlich weit aus dem Osten, sogar vom Euphrat, kam, Bileam. In 4. Mose 24 ist von ihm die Rede. Noch zwei andere Kapitel, eindeutig über diesen ganz schrägen Gestalt, der war ein Heide und dieser Heide hatte tatsächlich Gottes Offenbarung bekommen. Der einzige im Alten Testament, wo das geschah, dass ein Heide Gottes Offenbarung kam. Aber er war auch irgendwie nicht ganz astrein. Da sagt er dann mitten in einer Rede zu einem heidischen König Balak, ein Teuflischer. Und er wollte, dass er, Bileam, das Volk Israel verfluchen würde. Und er sagte mitten in dieser Rede auf einmal, er sagt, der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat. Und hier nennt er tatsächlich den Namen Gottes, Gott des Höchsten. Anders nennt er Yahweh beim Namen, dass er Yahweh als den höchsten Gott anerkennt, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Nun, diese erste Aussage, ein Stern aus Jakob, deutet auf eine Person hin, denn er kommt aus Jakob, das heißt ein Nachkommen Jakobs, ein Nachkommen Israels, des Gotteskämpfers. Und dann ein Zepter erhebt sich aus Israel und er schlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Also geht es hier um einen mächtigen König. Um einen, wo vielleicht auch Daniel, als er das so deutete, darauf hinwies, hier ging es also nicht um den König, der den Stall in relative Machtlosigkeit geboren wurde und sein Leben auch in eine gewisse Machtlosigkeit zu Ende brachte, indem er im Kreuz starb, sondern um den wiederkommenden Herrn, der dann das Zepter der Macht ergreift und dann auch über Moab und alle anderen Völker seine Herrschaft behaupten wird. Und auf diese Situation deutete Petrus auch hin. In 2. Petrus 1, und damit ende ich. Diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, Berg der Verklärung, wo es für sie sichtbar wurde. Jesus ist es. Er ist wirklich der Messias. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das heißt, das Wort, was durch uns auch euch übermittelt wird, aber auch das prophetische Wort des Alten Testamentes, auch das Wort zum Beispiel des Daniel, was uns ganz wichtig sein darf, gerade in unserer Zeit, um die Zeiten, die wir auch hier durchmachen, deuten zu können. Wir besitzen es umso fester, sagt Petrus. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, auf eine Fußesleuchte, die an einem dunklen Ort leuchtet, sodass diese Lampe des prophetischen Wortes uns nächsten Schritten andeutet. Wir wissen einerseits auch, wo es letztlich hingeht, aber wir brauchen auch den nächsten Schritt. Und gerade wenn alles brenzlig wird und schwierig, dann sollen wir darum bitten, Herr, welches prophetische Wort leuchtet uns den nächsten Schritt, den wir gehen sollen? Wie sollen wir dann in diese und jene Situation verfahren? Und die Situationen werden immer verfahrener. Also sollt ihr auf dieses prophetische Wort achten, es studieren, da reingehen, sodass es uns den nächsten Schritt leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, Jesus, in euren Herzen aufgeht. Das ist eine komische Aussage. Denn dachten wir doch, durch den Glauben ist ja Jesus in uns eingekehrt und er wohnt in uns, was ja auch laut dem Glauben so ist. Aber offensichtlich muss auch diese Tatsache, dass zwar Jesus durch den Glauben in uns ist, noch realistischer werden. Und es soll dazu führen, dass ein Tag anbricht, dass diesen Morgenstern, dass Jesus Christus in unseren Herzen aufgeht. Und wir adäquat reagieren auf das Kommen des wahren Morgensterns von außen. Und wir jubelnd und freuend mit den größten Bedrängnis dastehen können. Mit dem in uns aufgegangenen Morgenstern Jesus, ganz klar, offensichtlich, nicht nur durch die Offenbarung, sondern auch durch die Weisung, die konkrete Erfahrung, die der Herr uns schenkt, wenn wir in Treue seinen Weg weiter verfolgen. Dass diesen Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Bis dahin sollen wir durch das prophetische Wort unseren Weg, unseren nächsten Schritt beleuchten lassen. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Stimmen wir das, stehen wir dazu auf, ja. Lieber Herr Jesus Christus, was ein gewaltiges Wort. Du bist der Morgenstern. Und so wird es in Offenbarung 22 konkret gesagt, dass du so auftreten wirst, dass du so wiederkommen wirst. So hoffen wir, die wir durch die Nacht und Finsternis dieser Welt wandeln, dass wir als erstes diesen Morgenstern sehen werden. Aber dazu sagt uns dein Wort, dass dieser Morgenstern in unseren Herzen aufgehen möge. Und dass, wenn das geschieht, wir dich sehen dürfen, mit dir gehen können, zu einem Ort, wo ewige Gerechtigkeit wohnt. Wir danken dir dafür. Wir danken dir auch, dass die Weisen aus dem Osten gekommen waren, Die hatten es erkannt, dass ein Stern aufgegangen war. Und sie sind gekommen, um dich zu sehen und haben dich gesehen als kleines Kind. Danke dafür, dass diese beide, das Gedenken an dem Kind, geboren in der Krippe, aber auch das Wiederkommen des Mächtigen, der das Zepter erhebt, dass du es bist, Herr Jesus Christus. Bitte segne du uns allen und lass uns erkennen den einen wahren, leuchtenden, hellen Morgenstern. Außerhalb, wenn du kommen wirst, aber gib Gnade, dass auch in uns diesen Stern aufgehen mag zur rechten Zeit. Amen.